Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein Gehirn fängt eigentlich erst so seine Betriebstätigkeit nach der zweiten Tasse Kaffee an aufzunehmen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, den Kaffee gibt es erst im Anschluss des Gottesdienstes. Und es kommt noch schlimmer. Ich habe vor, eine ganze Reihe Gedanken heute Morgen an den Mann und an die Frau zu bringen. Aber bevor Sie jetzt in Panik geraten, die Predigt hört man am allerbesten mit dem Herzen. Und das Herz funktioniert am besten, wenn es gefüllt ist mit Liebe. Deswegen möchte ich die Gemeinde einladen, sich gemütlich zurückzulehnen. Mit dem Wissen, ich bin geliebt. Gott, der Vater, hat mich unendlich lieb. Und wenn dann doch der eine oder andere Gedanken unser Kleinhirn streift, dann ist das nicht schlimm. Und ich verspreche, ich bleibe unter einer halben Stunde. Wenn ich das richtig ahne, dann möchte die Gemeinde hier in Obertshausen mehr sein als ein netter Kuschelclub. Aber selbst wenn ich weiß, woher ich den himmlischen Kraftstoff bekomme, ich muss auch wissen, wie ich ihn richtig einsetze. Was nützt mir das teure Premium-Diesel, wenn ich es dann über die Motorhaube gieße? Nun, wir haben es in der Lesung gehört, die Maria hat mit ihrem Öl fast so was ähnlich Dummes getan. Sie hat zum Ärger der geistlichen Leiter. Wie gehen wir richtig mit unserem himmlischen Kraftstoff um? Das ist das Thema der Predigt. In der Apostelgeschichte 2 finden wir deutliche Auswirkungen von diesem himmlischen Kraftstoff. Eine Erweckungspredigt, bei dem Tausende von Menschen tief berührt Buße tun und in die Gemeinde hineinströmen. Da werden Kranke geheilt, Tote auferweckt. Die Erde bebt, während die Gemeinde zusammenkommt. Um dem Geheimnis dieses Kraftstoffes auf die Spur zu kommen, sollten wir beim Lesen im Kapitel 1 anfangen. Da heißt es nämlich in Vers 13, in Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss, wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Geistliche Vollmacht beginnt mit hartnäckigem und anhaltendem Gebet, das nicht bereit ist aufzugeben, bis es erfüllt ist. Nun könnte man einwenden und sagen, naja, die hatten ja gute Gründe, sich dort oben im Obergeschoss zu verbarrikadieren. Die Wahrheit ist doch, die hatten Angst vor den Behörden. Die haben so viel gebetet, weil sie mit ihrem Leben nicht klarkamen. Das viele Beten ist doch nur eine Flucht vor der Realität. Nun, ähnliche Einwände habe auch ich zu hören gekriegt, als Gott mich vor 13 Jahren zu einem Lebensstil des Fastens und Betens gerufen hat. Ich rede jetzt nicht von einem, wir machen mal einmal im Jahr eine Woche Schönheitsfasten, um den Wohlfühlfaktor zu erhöhen. Nein, dieser Abschnitt begann mit einem 40-Tage-Wasserfasten. Und ich habe seither selten weniger als 150 Tage im Jahr gefastet. Vor knapp 2 Jahren hat Gott mich dann durch ein paar starke prophetische Worte zur Mitarbeit im Gebetshaus in Frankfurt gerufen. An den meisten Tagen meines Lebens verbringe ich viele Stunden im Gebetsraum, neben meinem Beruf und meiner Familie. Aber das wirklich Gruselige daran ist, es fängt mir an, richtig Spaß zu machen. Ich kann mich noch gut an meine Anfänge erinnern, wie meine frommen Freunde mich liebevoll auf die Seite genommen haben und mir besorgt ins Gesicht geschaut haben. Christoph, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Das ist doch Flucht vor dem realen Leben. Sie fingen an, meine Motive in Frage zu stellen. Und wissen Sie was? Sie hatten recht. Wenn ich heute so zurückschaue, dann vermute ich, dass bestimmt 60% meiner Motive frommer Schrott, gesetzlicher Müll und selbstsüchtige Ambitionen waren. Aber was hätte ich tun sollen? Warten, bis meine Motive hundertprozentig rein sind? Dann würde ich heute noch warten. Ich habe das Pech, dass bei allem, was ich mache, mir dieser Müll dazwischen funkt. Also habe ich stümperhaft und schwach angefangen. Und Wunder über Wunder, heute bin ich einen Schritt weiter. Heute sind es vermutlich nur noch 50% Mist, die mir dazwischen funken. Ich möchte der Gemeinde Mut machen, es wie die ersten Christen zu machen. Natürlich hatte ihnen die Angst vor den Behörden geholfen, sich im Gebetsraum zu vergraben. Sie hatten sich unreif und schwach und stümperhaft auf den Weg gemacht. Und Gott hat ihre Motive unterwegs gereinigt. Die meisten von uns, die ein Instrument spielen, haben schlecht angefangen zu spielen und sind erst mit der Zeit besser geworden. Mit dem Gebet ist das nicht anders. Ich möchte uns heute Morgen einladen, mit schlechten Gebetstreffen anzufangen und mit mangelhaften Gebetszeiten. Ich verspreche Ihnen, es wird besser mit der Zeit. Kaum ein Gleichnis in der Bibel zeigt uns die zentrale Rolle des Gebetes in der Gemeinde so deutlich wie das von den 10 Brautjungfern. Dieses Gleichnis lädt die Gemeinde ein, zuerst die Liebesbeziehung zu Jesus Christus in der Verborgenheit des Gebetes zu suchen. Gleichzeitig ermutigt es aber auch die Gemeinde, harte Arbeit aus dieser Liebesbeziehung heraus für Gott zu tun. Wie auch in vielen anderen Gleichnissen vergleicht Jesus in diesem Gleichnis das Himmelreich mit einer Hochzeit. Ein Vater, der für seinen Sohn eine Hochzeit ausrichtet. Auffällig an diesem Gleichnis aber ist die fehlende Braut. Auch der Bräutigam lässt auf sich warten, für manche zu lange. Er taucht dann aber am Ende doch noch auf. Im Mittelpunkt des Gleichnisses stehen 10 Brautjungfern, die alle im Verlauf der Geschichte irgendwann mal einpennen. Heute würde man ja eher von Freundinnen der Braut sprechen. Und Jesus sagt, dass 5 von ihnen klug und 5 von ihnen ziemlich dumm sind. Die 5 Dummen müssen nämlich noch einen Umweg über den Kaufmann machen und stehen deswegen am Ende vor einer verschlossenen Türe. Ich will im Folgenden die Symbole dieses Gleichnisses erläutern und hoffe, dass dabei deutlich wird, was Jesus der Gemeinde sagen möchte. Die Hochzeit symbolisiert das Ziel unserer Reise, unsere liebevolle, uneingeschränkte Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus für alle Ewigkeit. Der Bräutigam symbolisiert Jesus Christus, das Ziel unserer Liebe. Es geht nicht um die Hochzeitstorte, auch nicht um die schöne Hochzeitsparty oder die Geschenke. Es geht nicht um Vollmacht, um Erweckung oder Gemeindezahlen. Es geht um den Bräutigam. Und wenn der auf sich warten lässt, ist einfach alles doof. Der Kaufmann symbolisiert ebenfalls Jesus Christus. Er ist derjenige, der uns mit allem versorgt, was wir im Leben brauchen. Er ist die Quelle unseres Lebens. Jesus hat hier im Gleichnis eine Doppelrolle. Er ist Kaufmann und Bräutigam zugleich. Er ist der Ursprung und das Ziel unserer Liebe. Und das gilt auch für alles andere, was irgendwie kostbar ist in unserem Leben. Unser Glaube, unser Gebet, unsere Vollmacht, alles, was wir Gott irgendwie schenken, haben wir vorher von ihm empfangen. Das Bild vom Kaufmann enthält aber eine wichtige Aussage. Für das Erwerben ist ein Preis zu bezahlen. Auch wenn es Gnade ist, es wird uns Zeit, Kraft, Ausdauer, Schweiß und Tränen kosten. Auch die Gemeinde hat im Gleichnis eine Doppelrolle. Sie ist geliebte Braut und sie ist zugleich die Brautjungfer. Die Braut symbolisiert die Gemeinde in ihrer Identität als geliebter Partner Gottes. Sowohl im Alten Testament als auch im Neuen ist dieses Bild von der Kirche sehr, sehr geläufig. Um das Gleichnis besser verstehen zu können, ist es hilfreich zu wissen, dass die Bibel 3 Ebenen kennt, auf denen wir Gott begegnen können. Darum mache ich hier einen kleinen Einschub, um diese 3 Beziehungsebenen zu erläutern. Sie sind alle ganz kostbar und wichtig, aber unterscheiden sich gewaltig in Bezug auf ihre Nähe zu Gottes Herzen. Das erste ist, die erste Ebene ist, wir sind Knechte Gottes. Heute würde man ja vielleicht eher von Mitarbeitern sprechen. Und für jemanden zu arbeiten, ist nicht unbedingt schlecht. Das hängt halt stark davon ab, für wen wir arbeiten müssen. Wer wäre nicht bereit, sofort alles stehen und liegen zu lassen, wenn uns der amerikanische Präsident bitten würde, ihn in einem Auftrag zu unterstützen? Wir dürfen für die wichtigste Person im Universum arbeiten. Wir dürfen seine Mitarbeiter sein, seine Knechte. Das gibt uns ungeheure Identität und Größe. Aber diese Ebene ist sehr leistungsorientiert und hat ein geringes Maß an Vertrautheit und Nähe zu Gottes Herz. Sobald der amerikanische Außenminister Müll baut, wird er aus dem Team geschmissen und muss gehen. Ganz anders die beiden Töchter von Obama. Egal, wie mies ihre Schulnoten sind, sie werden immer seine geliebten Kinder bleiben. Und sie haben auch einen ganz anderen Zugang zum Herz zu Obama als der Rest der Welt. Die meisten von uns werden vermutlich Obama nie am Schreibtisch im Oval Office in die Augen schauen. Und wenn doch, dann müssen sie lange Sicherheitsprozeduren durchlaufen. Ganz anders die beiden Töchter. Die kommen einfach rein und setzen sich auf seinen Schoß. Wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes und haben so einen ganz vertraulichen und liebevollen Zugang zu Gott, der nicht in erster Linie auf Leistung und Erfolg gegründet ist, sondern auf Beziehung. Wir sind seine geliebten Kinder, egal wie oft wir noch Mist bauen. Und wir werden es immer bleiben. Michelle Obama, die Ehefrau und geliebte Partnerin, hat aber noch einmal einen ganz anderen Zugang zu Obamas Herz. Ein kleines Kind interessiert sich in erster Linie für zwei Dinge am Herzen des Vaters. Erstens, Papa hat mich unendlich lieb. Und zweitens, Papa ist immer da für mich. Er sorgt für mich. Meine Müsli-Schüssel ist immer voll. Dass Papa gerade richtig Stress auf der Arbeit hat. Seine Sehnsüchte, seine Wünsche, seine Träume interessieren das kleine Kind herzlich wenig. Ganz anders die Braut, der geliebte Partner, diese dritte Ebene, auf der wir Zugang zu Gott haben. Die Braut hat Zugang zu seinem Schmerz, den Gott empfindet für diese zerbrochene Welt. Sie hat Zugang zu seinen Geheimnissen, zu seinen Sehnsüchten und Plänen, diese gebrochene Welt wiederherzustellen. Sie ist nicht nur geliebtes Kind, dem es wichtig ist, dass es ihm gut geht, sondern als Partner steht sie treu an seiner Seite durch alle Höhen und Tiefen hindurch. Anteil zu haben an den Leiden Christi, wie Paulus es im Philipperbrief formuliert, macht nur auf dieser partnerschaftlichen Beziehungsebene Sinn. Das geliebte Kind interessiert sich herzlich wenig dafür und noch viel weniger der Knecht. Aber die Braut kommt im Gleichnis ja überhaupt nicht vor, sondern nur die Freundin. Die Brautjungfer symbolisiert, wie gesagt, die Gemeinde. Und die Gemeinde hat eine wichtige Aufgabe. Sie soll die Braut für die Hochzeit vorbereiten. Sie ruft die Braut hervor durch Evangelisation. Sie schmückt die Braut durch den seelsorgerlichen und prophetischen Dienst. Sie führt die Braut dem Bräutigam entgegen durch Lehre und den apostolischen Dienst. Johannes der Täufer bezeichnet sich als ein Freund des Bräutigams. Und natürlich war er selbst auch ein Teil der Braut. Aber in seiner Rolle als Wegbereiter für Jesus Christus war er ein Freund des Bräutigams. Die Brautjungfer, die Freundin der Braut, meint das Gleiche. Dass Jesus die Gemeinde hier im Gleichnis als Freundin und nicht als Braut anspricht, macht deutlich, dass Jesus hier über die Rolle der Gemeinde als Arbeiter spricht. Er nennt sie aber bewusst nicht Knecht, sondern Freundin der Braut, da sie ihre privilegierte Aufgabe nur mit einem romantischen Herzen wahrnehmen kann. Und doch spricht Jesus hier im Gleichnis über die Gemeinde in ihrer Rolle als Arbeiter. Und wer daran noch Zweifel hat, der muss einfach nur mal schauen, was die Gemeinde in der Hand hält. Die Lampe. Die Lampe im Gleichnis spricht von den Aufgaben, die die Gemeinde in dieser Welt zu verrichten hat. Jesus sagt in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Im Buch der Offenbarung wird die Gemeinde mit einem goldenen Leuchter verglichen. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, ist kein Luxusdampfer, sondern ein Kriegsschiff. Die Gemeinde hat Arbeiten zu verrichten. Sie soll mit ihrem Licht die Dunkelheit dieser Welt erhellen. Das Öl symbolisiert den Heiligen Geist, spricht von der Salbung, der Bevollmächtigung zum königlichen Dienst. Die Könige Israels wurden mit Öl gesalbt. In Psalm 23 betet David, du salbst mein Haupt mit Öl. Das war nicht göttliches Wellness, es spricht von seiner Bevollmächtigung zum königlichen Diener Gottes. Der Schlaf symbolisiert Zeiten, in denen wir vor unserer Arbeit ruhen und die Lampe beiseite legen. Der Schlaf hat in der Bibel 3 symbolische Deutungen. Erstens, der natürliche Tod. Jesus sagt von dem verstorbenen Kind, dass es schläft und meint, es ist gestorben. Diese Deutung würde aber im Gleichnis überhaupt keinen Sinn machen. Die zweite Deutung von Schlaf in der Bibel ist geistliche Trägheit. Auch das macht hier keinen Sinn, da ich mir nicht vorstellen kann, dass Jesus sagen will, dass die klugen Gemeinden geistlich träge waren, denn alle 10 sind eingeschlafen. Die dritte Deutung ist der natürliche Schlaf. Zeiten in unserem Leben, wo wir die körperliche Aktivität auf ein Minimum herunterreduzieren und die Arbeit ruhen lassen. Der Schlaf sind Zeiten der Gemeinde, in der sie freiwillig oder unfreiwillig die Arbeit ruhen lässt und die Lampe beiseite legt. Gemeinden, deren Identität alleine in der Lampe ruht, tun sich schwer, solche Zeiten zu akzeptieren. Rückläufige Gemeindeglieder, rückläufige Gemeindeaktionen sind immer gleichbedeutend mit Identitätsverlust. Der Burnout, der durch eine solche Schlaflosigkeit hervorgerufen wird, ist vorprogrammiert. Jesus hingegen konnte mitten im Sturm beruhigt schlafen. Seine Jünger waren empört über dieses Verhalten und haben eimerweise Wasser geschöpft, voller Aktionsdrang. Aber Jesus war hingegen geistlich hellwach. Als es Zeit war, den Sturm zu stillen, hat er das vollmächtig getan. Im Hohelied sagt die Braut, ich schlafe, aber mein Herz ist wach. Ein Vers später ist sie dann in der Lage, die Stimme des klopfenden Bräutigams zu hören und ihm aufzutun. Bei vielen von uns ist es umgekehrt. Wir arbeiten uns zu Tode, aber unser Herz schläft, sodass wir die Stimme nicht hören und sein Klopfen nicht wahrnehmen können. Alle Freundinnen im Gleichnis gehen durch diese Zeit des Schlafens, in der sie gezwungen sind, ihre Lampe auf die Seite zu stellen. Aber die klugen Gemeinden gehen aus dieser Zeit der Einschränkung gestärkt hervor, während die Dummen daran zerbrechen. Die Klugen haben etwas, was die Dummen nicht haben. Und das führt mich zum nächsten Symbol. Das zusätzliche Gefäß für das Öl. Es symbolisiert unser Herz, das durch den Heiligen Geist befähigt wird, zu lieben. Hier zum ersten Mal unterscheiden sich die Klugen von den dummen Gemeinden. Und gleichzeitig ist es auch das umstrittenste Symbol im Gleichnis. Viele Bibelausleger und Prediger sehen im Bild vom Gefäß einen zusätzlichen Vorrat an Befähigung zum Dienst durch den Heiligen Geist. Verwunderlich aber ist, dass der Bräutigam ihnen gar nicht mangelhaften Dienst und Vollmacht zum Vorwurf macht. Er sagt nicht, sorry, aber ihr könnt nicht reinkommen, weil ihr einfach zu wenig geistliche Autorität habt und zu wenig Vollmacht. Eure Leistung ist zu gering. Nein, der Vorwurf ist ein ganz anderer. Ich kenne euch nicht. Es mangelt euch an Beziehung zu mir. Ihr habt zwar das Öl für die Lampe verwendet, aber nicht für euer Herz. Ich glaube, dass Jesus bei diesem zusätzlichen Gefäß von unserem Herzen spricht. Und die klugen Gemeinden verwenden das Öl nicht nur für ihren Dienst und ihre Vollmacht, sondern auch für die Vertiefung ihrer Beziehung zu Gott. Sie haben nicht nur eine Historie von Gemeindeaktivitäten, sondern sie haben auch eine verborgene Geschichte mit ihrem Bräutigam. Es gibt nur eine einzige Erzählung im Evangelium, welches Jesus auf den Sockel stellt und sagt, das ist so bedeutsam, das ist so einzigartig, dass es überall in der Welt mit dem Evangelium zusammen verkündet werden muss. Es handelt sich dabei nicht um eine der vielen Power-Geschichten, wie zum Beispiel der Stillung des Sturms oder einer Totenauferweckung. Nein, es handelt sich um eine romantische Herzgeschichte von einer einfachen Frau, die verstanden hat, was mit dem Öl in erster Linie zu tun ist. Wir haben sie vorher in der Lesung gehört. Maria hat es ausgegossen über den Geliebten. Sie hat das Öl investiert in Liebesbeziehung mit dem zu erwartenden Erfolg. Der Zorn und die Empörung der aufgabenorientierten Lampenträger. Alle 12 Apostel haben sich über diese Verschwendung aufgeregt, weil sie nicht verstanden haben, dass Liebe sich immer an den Geliebten verschwendet. Alle Menschen, die anfangen, mehr Zeit im Gebet zu verbringen, um ihre verborgene Beziehung zum Bräutigam zu pflegen, werden diesen Widerstand zu spüren bekommen. Wo bleibt dein Einsatz für die Gemeinde? Du hast den Bezug zur Wirklichkeit verloren. Aber der Liebhaber wird den aufgabenorientierten Lampenträger, den Angestellten ohne Liebesbeziehung, immer überflügeln. Wenn die Erfüllung der Träume, die Wiederkunft des Herrn, sich verzögert, dann wird der einfache Mitarbeiter irgendwann einmal die Frage nach dem Lohn stellen. Und wenn die Verzögerung zu lange dauert und er für seine Mühe auch noch verfolgt wird, dann wird er kündigen und gehen. Der Lohn der Liebe aber ist die Liebe selbst. Der Verliebte kann nicht kündigen. Sein Herz ist an den Geliebten gebunden. Jesus bewertet im Buch der Offenbarung 7 Gemeinden. Und schon bei der ersten Gemeinde wird deutlich, dass er nach denselben Maßstäben urteilt wie in unserem Gleichnis. Die Gemeinde in Ephesus hatte ihre Lampe hervorragend herausgeputzt. Und das Zeugnis für diese Gemeinde ist einfach nur brillant. Jesus sagt zu dieser Gemeinde, ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemanden in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel gearbeitet, ohne dich entmutigen zu lassen. Wow, was für ein Zeugnis von den Lippen unseres Herrn höchstpersönlich für diese Gemeinde. Und in der Apostelgeschichte können wir nachlesen, dass diese Gemeinde von einer der größten neutestamentlichen Erweckungen heimgesucht worden ist. Und doch schließt Jesus seinen Urteilsspruch ganz im Sinne unseres Gleichnisses ab. Er sagt zu der Gemeinde, wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deine Lampe umstoßen. Ja, du meine Güte, was fehlt denn dieser geistlich vollmächtigen Gemeinde noch? Es fehlt ihr das Wichtigste, das Öl auf dem Herzen. Jesus sagt zu dieser Gemeinde, du hast deine erste Liebe verlassen. Du hast das Wichtigste verloren, liebe Gemeinde von Ephesus. Du hast dich von mir entfremdet. Wir haben keine gemeinsame verborgene Geschichte. Du hast viel für mich gearbeitet, aber ich kenne dich nicht. So wird verständlich, warum die klugen Freundinnen scheinbar so abweisend reagieren, als sie von den anderen um Öl gebeten werden. Salbung und Vollmacht hätten sie in einem Heilig-Geist-Seminar durch Handauflegung schnell weitergeben können. Liebesbeziehung und gemeinsame Geschichte kann man nur bei Jesus selbst, dem Kaufmann, mit viel Geduld und Ausdauer erwerben. Ich komme zum letzten Symbol, die verschlossene Tür. Sie symbolisiert den Verlust von Privilegien in dieser und der kommenden Welt. Sie spricht von verpassten Gelegenheiten, von nicht erhaltenem Lohn. Auch dieses Symbol ist gründlich missverstanden. Ich habe dieses Gleichnis lange wie folgt gelesen. Da steht er jetzt, der arme Gläubige, erfüllt mit dem Heiligen Geist und einer tiefen Liebe zu Jesus, frisch vom Kaufmann, und marschiert doch direkt in die Hölle. Dieses Gleichnis hat bei mir nur Angst und verständnisloses Kopfschütteln hervorgerufen. Ich glaube, dass es sich bei dieser Deutung um einen zweifachen Irrtum handelt, den wir nur korrigieren können, wenn wir dieses Gleichnis im Kontext der beiden Kapitel 24 und 25 des Matthäusevangeliums sehen. In diesen beiden Kapiteln spricht Jesus über seine Wiederkunft auf die Erde. Also von der Zeit, wenn er sein messianisches Friedensreich aufrichtet. Er spricht über Maßstäbe, nach denen er Regierungen und Völker, aber auch kirchliche Strukturen in einem irdischen Gericht beurteilen wird. Damit zeitgleich beginnt in der Welt Gottes das Hochzeitsfest des Lammes. Unser Gleichnis spricht nicht von der ewigen Verurteilung. Der weiße Thron in Offenbarung Kapitel 20, das große Gericht, bei dem jeder einzelne Mensch sein Urteil von Gott empfangen wird, welches über seine Ewigkeit entscheidet, kommt bei wörtlicher Auslegung der Bibel 1000 Jahre später. Der erste Irrtum besteht also darin, dass Jesus in diesen Kapiteln gar nicht über die Rettung von einzelnen Menschen spricht, sondern vielmehr über die Maßstäbe seines Gerichts über weltliche und in unserem Beispiel eben kirchliche Strukturen, die er bei seiner Rückkehr hier auf der Erde vortrifft. Der zweite Irrtum besteht darin, dass viele von uns Evangelikale eigentlich nur eine verschlossene Türe kennen, unsere ewige Verdammnis. Die Bibel aber ist voll mit dem Konzept vom Lohn. Wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, geh in deine Kammer und fang an zu beten und ich sage dir, dein Lohn wird groß sein, dann hätte er auch sagen können, wenn du dich weigerst, in dieser Welt zu beten, dann werden dir in der kommenden Welt gewisse Türen verschlossen bleiben. Gebet, gute Werke, Treue, Liebe, sie retten uns nicht. Aber sie haben ihren Lohn. Und wer schlampig und schludrig als Christ in dieser Welt lebt, der wird vermutlich trotzdem gerettet. Aber gewisse Türen bleiben für ihn für immer verschlossen, sowohl in dieser als auch in der kommenden Welt. Die verschlossene Türe will uns also sagen, dass es für gewisse Privilegien im Reich Gottes ein zu spät gibt. Wenn es uns nicht gelingt, rechtzeitig das Öl der Liebe Gottes beim Kaufmann durch Gebet und Ausdauer für unser Herz zu erwerben und wir uns nur auf die Lampe, auf unsere Aufgaben, auf das Gemeindewachstum konzentrieren, dann werden wir eines Tages vor einer verschlossenen Türe stehen. Und Jesus wird uns sagen, ich hätte dir gerne Anteil an den Hochzeitsprivilegien gegeben, aber ich kenne dich in dieser Sache nicht. Ich komme zum Schluss. Jesus wusste, dass sich die Marthas und Marias in der Endzeitgemeinde streiten würden. Was ist wichtiger? Das Geschirrspülen oder das Sitzen zu Füßen Jesu? Was ist wichtiger? Die Gemeindeaufgaben oder das Gebet? In diesem Gleichnis macht Jesus deutlich, dass er von seiner Gemeinde unbedingt erwartet, dass sie ihre Lampe trägt und ihre königliche Aufgabe wahrnimmt. Aber wenn sie das nur in der Rolle als aufgabenorientierter Lampenträger tut und nicht aus einer tiefen Liebesbeziehung zu Jesus, dem Bräutigam, heraus, dann wird sie über kurz oder lang vor einer verschlossenen Türe stehen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.